ARD Sounds.
Neuer Dienstag, neuer Podcast. Ich bin Jan Kummer und ich freue mich natürlich riesig, dass Sie wieder zuhören.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Wohnen, wie viel zu Hause ist noch drin? Unser Thema heute bei Dienstags direkt und folgende Gäste sind dabei heute Abend. Anke Mateika, die Vorsitzende des Mietervereins Leipzig. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Dann haben wir im Studio René Hobusch, er ist Präsident von Haus und Grund Sachsen. Das ist der Interessenverband für die privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und zugeschaltet ist Professorin Annette Steinführer, stellvertretende Leiterin des Instituts für Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen am Thünen-Institut in Braunschweig. Ich hoffe, das war jetzt alles richtig. Schönen guten Abend, Frau Steinführer.
Das war alles richtig. Einen schönen Gruß nach Dresden von einer gebürtigen Leipzigerin.
Oh, das nehmen wir gerne an, ja. Alles klar, gut, dann fangen wir mal an, dass jeder mal ein bisschen was sagen kann zur Situation. Frau Mateika, Wohnungssuchen und Mieten ist gerade richtig schwierig, vor allem in Leipzig auch, aber auch in Dresden. Dazu kommen noch die immer höher steigenden Nebenkosten. Das bekommt jetzt auch ja gerade der Mieterverein in Leipzig zu spüren. Sie haben einen Aufnahmestopp verhängt. Gilt der eigentlich immer noch?
Der gilt immer noch, ja. Das ist Tatsache so.
Und was waren eigentlich jetzt die Gründe dafür, diese Reißleine zu ziehen für Sie?
Ja, wir erleben seit September des vergangenen Jahres einen regelrechten Beratungsansturm, der dem geschuldet ist, dass die Mieter ihre Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2024 bekommen haben. Viele mit sehr hohen Nachforderungen, oftmals begründet auf den gestiegenen Energiekosten, also den Heiz- und Warmwasserkosten, den hohen Heiz- und Warmwasserkosten. Daraus resultierend natürlich dann auch für die Zukunft erhöhte Vorauszahlung. Und ganz viele Mieter hat gleichzeitig noch eine Mieterhöhung im Rahmen der ortsüblichen Vergleichsmiete oder auf Indexbasis erwischt. Und das tat dann bei sehr vielen richtig weh, weil viele Mieter einfach an die finanzielle Belastungsgrenze kommen.
Das heißt, man muss ja dann Mitglied sein. Wie viele Mitglieder vertragen Sie?
Na, wir hoffen, bald wieder mehr zu vertragen. Wir haben gegenwärtig um die 23.000 Mitglieder.
Ja.
Und wenn die dann alle nicht nur ein Problem, sondern zwei Probleme haben und dann kommen vielleicht auch noch so die anderen Sachen mit dazu, wie Wasserschäden oder Heizungsausfälle oder eine Kündigung, dann ist das natürlich ganz enorm und ja, da kommen auch wir an die finanzielle Belastbarkeit.
Ist das nur für die Stadt Leipzig oder auch fürs Umland zuständig, der Mieterverein?
Nein, also wir haben auch das Umland, also Delitzsch, Borna, Eilenburg, wir haben auch eine Außenstelle in Freiberg, also ein größerer Einzugsbereich.
Und ist es da ähnlich angespannt oder betrifft das jetzt eher die Stadt Leipzig?
Nein, also ganz krass ist es wirklich in Leipzig, was wir jetzt so erleben, aber wir merken natürlich auch, dass gerade das Umland von Leipzig natürlich auch zunehmend mit mehr Mieterhöhung, höheren Betriebskosten belastet ist und dass natürlich auch die bezahlbaren Wohnungen dort immer knapper werden.
Ja. Kommen wir heute auch noch dazu, zu diesem Thema. Das ist ja schon ein Zeichen, so ein Aufnahmestopp. Gibt es das andernorts auch oder ist das schon fast ein Alleinstellungsmerkmal?
Alleinstellungsmerkmal nicht. Also,
also im übertragenen Sinne jetzt, ja.
Wir haben das auch in der Vergangenheit schon bei anderen Mietervereinen erlebt. Wir haben es nun auf unsere Internetseite gestellt und haben gesagt, es ist so, die Situation bei uns. Wir wissen auch, dass andere Vereine in Leipzig, die sich auch mit dem Thema Betriebskosten befassen, schon viel länger einen Aufnahmestopp haben.
Auch das noch.
Das schlägt dann bei uns dann auch nochmal durch. Ja.
Also die Leipziger hängen da jetzt in der Luft, was das angeht. Beratungstechnisch.
Zumindest beim Mieterverein. Ja.
Okay. So ein Haus zu kaufen, zu sanieren, zu bauen, das ist jetzt auch nicht so unbedingt die große Freude und war vor allem schon mal eins preiswerter und auch weniger reguliert. Egal jetzt, ob das in der Stadt oder auf dem Land stattfindet, was treibt Sie eigentlich um, Herr Hobusch, als Präsident von Haus und Grund Sachsen, was treibt Ihre Mitglieder um?
Naja, ein bisschen spiegelbildlich erleben wir natürlich, was Frau Mateika gerade eben beschrieben hat, aber Frau Mateika hat nur die eine Seite der Medaille beschrieben. Klar, wir haben in Leipzig und in Dresden knapper werdende Wohnungsangebote. Die Gründe dafür sind sehr vielfältig. Das sind natürlich zum einen gestiegene Kosten, abnehmende Neubautätigkeit. Im Moment sind wir ja bei Entstehungskosten zwischen 4.000 und 5.000 Euro pro Quadratmeter. Das macht im Neubau dann netto Kaltmieten, wenn sie kostendeckend sind, von auch in Leipzig und Dresden mittlerweile fast 20 Euro aus. Das ist ja auch für eine Mittelschicht nicht bezahlbar und auch nicht erstrebenswert. Andererseits erleben wir natürlich abseits der großen Städte, wo wir ja auch viele Ortsvereine haben, bei Haus und Grund hier in Sachsen, dass die Kaltmiete genauso hoch ist wie die Nebenkostenvorauszahlung. Das heißt, dass wenn Sie 4 Euro Nebenkosten mittlerweile vorauszahlen, die Kaltmiete liegt bei 4, 5 Euro. Das ist nicht mehr wirtschaftlich, um Immobilien zu betreiben. Wir sind im Moment ja in der ersten großen Sanierungswelle nach den Sanierungen der 1990er Jahre. Wir haben immer steigende Anforderungen an energetische Voraussetzungen bei einer Gebäudesanierung. Ich habe heute gerade Stellung genommen im Rahmen des Spatenprojektes, das der Freistaat Sachsen installiert hat, um technische Normen im Wohnungsbau abzubauen. Wir reden ja neben den Normen, die bauordnungsrechtlich relevant sind, also Schutznormen, statische Normen, Brandschutznormen, reden wir von fast 400 DIN-Normen, die allein im Wohnungsbau irgendwo im engeren Sinne eine Relevanz haben. Der Klassiker ist immer das Beispiel von der Anzahl der Steckdosen, die da normiert sind. Und dann beginnt natürlich der Streit zwischen Mieter und Vermieter. Wir versuchen bundesweit mit dem Gebäudetyp E von den Baukosten herunterzukommen. Es gibt das Hamburger Modell, auch ein Versuch neben dem Gebäudetyp E. Aber wir kommen da nicht so richtig voran. Genehmigungen dauern länger. In Hamburg ist errechnet worden, dass jeder Monat, den ein Bauantrag bei einer Verwaltung liegt, später einmal 30 Euro Kosten pro Quadratmeter in der Erstellung ausmacht. Und wenn Sie 24, 36 Monate brauchen, bis Sie eine Baugenehmigung bekommen, wenn Sie vielleicht noch parallel im B-Plan-Verfahren haben, dann müssen Sie einfach nur 30 Euro pro Quadratmeter mit der Anzahl der Monate multiplizieren. Und dann wissen Sie, wie alleine durch Verwaltungs- und Verfahrensprozesse Bauen teurer wird, von den Kostensteigerungen, die wir im Bau in den letzten 10, 15 Jahren gehabt haben, ganz zu schweigen.
Aus Ihrer Sicht, welchen Einfluss hat das jetzt auf das Baugeschehen in Sachsen? Also sagen wir mal, in Dresden, wenn man sich so umguckt, es wird meiner Meinung nach immer noch sehr viel gebaut.
Es wird noch gebaut, aber es ist deutlich weniger geworden. Schauen Sie sich auf den Markt um. Viele Bauträger, viele Projektentwickler haben in den letzten 2, 3 Jahren ihre Bautätigkeit ja nahezu eingestellt. Das Bundesbauministerium hat jetzt mit der neuen Koalition den EH55-Standard wieder als gesetzlichen Standard förderfähig gemacht, der ja schon mal aus dem Förderprogramm herausgenommen worden ist, damit mit einer höheren Förderung für den niedrigeren energetischen Standard der Überhang der Baugenehmigungen im Wohnungsbau abgebaut wird. Aber das ist fehlende Wohnungen sind nur die eine Seite der Medaille. Das habe ich ja bereits schon gesagt und das können wir bundesweit so beobachten. Wir haben bundesweit Städte, da fehlen Wohnungen, da gehen die Preise natürlich auch durch die Decke, weil kein Angebot da ist. Und wir haben alleine in Sachsen über 200.000 leerstehende, jederzeit vermietbare Wohnungen. Das sind 11% des Wohnungsbestandes im Freistaat Sachsen. Und die warten aber auch darauf, nach 20, 25 Jahren energetisch wieder instand gesetzt zu werden, erneuert zu werden. Wir haben große klimapolitische Ziele. Das mit einem großen Zielkonflikt, Bezahlbarkeit des Wohnens auf der einen Seite und Klimafreundlichkeit auf der anderen Seite. Und wir versuchen uns politisch immer so ein bisschen drumherum zu schleichen und keine Antwort drauf zu geben.
Da fragen wir jetzt gleich mal bei Frau Steinführer nach. Teile des ländlichen Raums kommen unter Druck, haben wir gerade gehört von Frau Mateiger und auch von Herrn Hobusch. Vor allen Dingen rund um die teuren Ballungszentren ziehen auch die Mieten an und die Preise für Grund und Boden. Kleinstädte und Dörfer, die jetzt weiter weg liegen, die haben auch Probleme mit dem Wohnungsmarkt und der heißt dann eben, wie gesagt, Leerstand und geringe Mieten. Kann man das sozusagen gegeneinander irgendwie ausgleichen? Kann man mit diesem Leerstand auf der einen Seite den Wohnungsmangel auf der anderen bekämpfen, aus Ihrer Sicht? Wenn die Infrastruktur stimmt, muss man ja immer dazu sagen.
Sehen Sie, Sie haben schon die erste Bedingung mit dazu genannt. Das ist natürlich, also das ist ja so eine These, die man jetzt gerne hört, seit einigen Jahren, seitdem wir überhaupt aktuelle Leerstandszahlen haben. Wir haben diese Zahlen, weil es eine Gebäude- und Wohnungszählung gab, also einen neuen Zensus 2022. Und dann gibt es eben eine Zahl. Ich habe jetzt keine sächsische Perspektive, das muss ich einschränkend sagen. Ich habe eine Bundesperspektive. Ich unterscheide, kann ein bisschen zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland unterscheiden. Also, und dann kann man sehr oft lesen und hören, es gibt 1,9 Millionen leerstehende Wohnungen in Deutschland. Das sind 100.000 mehr als noch 2011. Und das wird dann gerne auf so einen Stadt-Land-Gegensatz gebracht. Also gerade letzte Woche stand in einer großen deutschen Tageszeitung der Satz, in Deutschland fehlen 1,4 Millionen Wohnungen in den Ballungsgebieten und auf dem Land stehen gleichzeitig 2 Millionen Wohnungen leer. Das ist, so wie es da steht, falsch. Diese 2 Millionen Wohnungen oder 1,9 sind eben bezogen auf ganz auf die gesamte Bundesrepublik. Und wenn ich mir jetzt mal sozusagen Landgemeinden und Kleinstädte nur in Ostdeutschland anschaue, dann sind das etwa 300.000 leerstehende Wohnungen. Das heißt, wenn ich Westen noch dazu nehme, dann sind wir bei 600.000 noch dazu. Das heißt, wir sind sozusagen von diesen 2 Millionen sind wir schon mal ein bisschen runter sozusagen. Ne? Also haben wir ungefähr 900.000 nur in ländlichen Räumen. Und dann, und das ist viel wichtiger, muss ich mir anschauen, was sind das denn überhaupt für Leerstände? Also wir wissen, dass in Ostdeutschland 61% dieser Wohnungen seit über 12 Monaten leer stehen. Das heißt, man spricht dann von strukturellem Leerstand. Das sind oft gar nicht verfügbare sozusagen, oder sie sind nicht sofort bewohnbar, sie haben keinen guten Standard, sie sind zum Teil haben wir immer noch ungeklärte Eigentumsverhältnisse, sie entsprechen nicht der Nachfrage. Das heißt, dieses Bild, was gerne transportiert wird, wir haben die Probleme in den großen Städten und wir haben irgendwie die Lösung auf dem Land. Das ist jetzt wenig überraschend, das ist natürlich viel zu einfach. Und mir ist wichtig, der Blick aufs Land ist eben verkürzt, einmal weil nicht alle Wohnungen verfügbar sind und vor allem, er lenkt den Blick weg von den strukturellen Problemen in den großen Städten. Also die muss man sozusagen aus den Städten heraus auch mit anpacken.
Herr Hobusch, hat da Widerspruch angemeldet.
Ist ein bisschen verkürzt jetzt diese Wiedergabe. Also die Wohnungen, die leer stehen, die sind schon verfügbar. Ja, Sie haben recht, teilweise ist es struktureller Leerstand mit Wohnungen, die länger als 12 Monate leer stehen. Aber das müssen Sie sich auch erstmal leisten können und das muss erstmal funktionieren. Wenn Sie, sag ich mal, in einer 10.000 Einwohnerstadt, was in Sachsen ja gar nicht so selten ist, das ist eine typische Stadtgröße für kleine Städte in Sachsen, dann haben Sie vielleicht ein 3- oder 4-Geschosser und dann stehen 2 Wohnungen leer über einen Zeitraum von 12 Monaten, das sind 20% Leerstand. Wenn Sie da noch Kreditverpflichtungen haben, wenn Sie vielleicht drüber nachdenken, weil, wie Sie schon sagen, es sind teilweise auch keine marktgerechten Wohnungen, weil es Wohnungen sind, die zwar vermietbar und verfügbar sind, aber sie sind in den 90ern oder frühen 2000er Jahren saniert und instand gesetzt worden. Genau. Und dann kennen wir heute mittlerweile mit dem, was State of the Art ist im Jahr 2026, natürlich etwas anderes und haben andere Ansprüche, aber die kriegen wir auch nicht mehr für 5,50 Euro, wie diese Wohnungen da im ländlichen Raum angeboten werden und leer stehen. Das ist schon ein kleiner Teufelskreis, den wir da haben und den wir dann in irgendeiner Weise durchbrechen müssen. Und ich möchte auch widersprechen, wir haben teilweise ja Pendelentfernungen von nur 30 Minuten von dem einen Extrem des Wohnungsmarktes hin zu dem, was ich da gerade beschrieben habe. Und wir müssen es einfach in den Griff bekommen, dass wir für diese 30 Minuten Pendelentfernung ein vernünftiges ÖPNV-Angebot schaffen. Und sowas kann funktionieren.
Aber da gehen schauen wir eben sich, über den Wohnungsmarkt hinaus.
Ne? Ja, das aber schauen Sie sich das mitteldeutsche S-Bahn-Netz an, das ja in Leipzig seinen Ursprung genommen hat und einen Radius mittlerweile abdeckt bis nach Brandenburg, nach Sachsen-Anhalt und Thüringen. Städte in Thüringen und in Sachsen-Anhalt darauf warten, dass auch die Strecken erweitert werden und sie einen Anschluss finden an dieses S-Bahn-Netz. Da ist echtes Potenzial da. Und das müssen wir schaffen. Und dann sind auch diese kleinen und mittleren Städte wieder interessant. Und dann wird da auch wieder mehr gebaut und saniert. Aber dann kostet es auch wieder mehr.
Frau Mateika wollte sagen, ja, Infrastruktur bezieht sich nicht nur auf den Nahverkehr, oder?
Genau, was nutzt mir das, wenn ich zwar hin und her fahren kann, aber mir fehlen die Schulen, mir fehlen die Kindergärten, die Einkaufsmöglichkeiten oder der Arbeitgeber, ne, wo ich vielleicht auch in der Nähe arbeiten kann. Denn wenn die Menschen weiter Anfahrtswege zu ihren Arbeitsplätzen haben, ist das ja dann auch nicht das Nonplusultra. plus Ultra und kostet auch eine ganze Menge Lebenszeit. Ne? Also da muss ganz viel an Infrastruktur wieder passieren, dass die Menschen zurückgehen oder dort bleiben.
Bleiben,
ne?
Ja. Ja. Frau Steinführer,
ich würde das gerne unterstreichen. Genau. Das ist ganz wichtig. Sie haben das ja vorhin auch schon so anmoderiert. Also wir müssen natürlich sehr genau unterscheiden, von welchen Räumen sprechen wir überhaupt. Wenn ich natürlich vom Umland von Leipzig, Dresden, Chemnitz spreche, dann ist das eine andere Situation, als wenn ich in den Erzgebirgskreis gehe. Wir müssen einfach diese gut angeschlossenen Räume, die ja überwiegend auch suburbane Räume sind, da haben wir ja die letzten Jahre schon beobachtet, wie sich im Grunde genommen auch Leerstände füllen, wie Neubaugebiete weggehen, wie warme Semmeln. Und aber wir haben nicht wenige ländliche Räume auch in Sachsen, die peripher sind, die seit Jahrzehnten schrumpfen, die seit Jahrzehnten altern, wo die Wirtschaft schwach ist, wo die Kommunalfinanzen extrem schwach sind, wo im Grunde genommen nur noch die Pflichtaufgaben erfüllt werden können, wo das Wort ÖPNV eigentlich nicht existiert im Alltag wo wir auch keine Infrastruktur mehr haben. Und die zurückzuholen ist nichts, was Kommunen ohne ein vernünftiges Budget auch selber tatsächlich leisten können.
Über den ländlichen Raum reden wir dann nochmal weiter. Ich würde gerne nochmal vorher in die Stadt gehen, die Großstadt nach Leipzig. Mieterverein Leipzig hat Aufnahmestopp verhängt, haben wir schon besprochen. Was sind denn das für Menschen, also jetzt nicht deren Probleme, die Sie mit Ihnen besprechen wollen, sondern was sind das für Leute, aus welchen Schichten, die da so viel Beratung und Hilfe brauchen?
Die Menschen kommen aus allen Schichten. Mhm. Ob es derjenige ist, der arbeitslos ist, ob er Handwerker ist, ob er ein Professor ist, ob es Rentner sind. Also wir haben Mitglieder aus allen Schichten.
Wie hat sich denn die Situation für Mieter in den letzten Jahren verändert, jetzt mal abgesehen von den Nebenkosten in Leipzig?
Also das Wohnen selber ist erheblich teurer geworden im Laufe der Zeit. Das Wohnungsangebot immer enger geworden, insbesondere Familien mit Kindern, aber auch Einpersonenhaushalte haben erhebliche Schwierigkeiten, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und da rede ich nicht nur von Wohnungen mit sozialen Mieten, sondern bezahlbaren Wohnraum für alle Schichten. Und insbesondere diejenigen, die so die Schwellenhaushalte sind, die keine Leistung vom Staat bekommen, die irgendwo da drüber rüberrutschen, das sind oftmals diejenigen, die es besonders schwer haben. Aber wir merken eben auch, dass zunehmend die Grenze der finanziellen Belastbarkeit in den Mittelschichten angekommen ist. Mhm. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt gehabt. Und ja, wir merken auch, dass auch das Thema Kündigung, Eigenbedarf zunehmend Raum gewinnt. Unliebsame Mieter, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, loszuwerden. Mieter, die sich eben auch gegen Mieterhöhungen wehren, gegen Betriebskostenabrechnungen, die prüfen und gegebenenfalls auch Einwendungen vorbringen. Das sind auch so Themen, die an Fahrt aufgenommen haben. Auch ein neues Thema, Verstöße gegen die Mietpreisbremse, die es bei uns seit 2022 gibt. Ich sehe Herrn Hobo schon, der haut jetzt gleich dort rein, weil er immer sagt, das ist alles nicht so schlimm. Und wenn man die betroffenen Mieter hat und wenn man die Themen hat und über die Jahre verfolgt, merkt man eben, dass bestimmte Themen wirklich an Fahrt aufnehmen.
Also angespannte Wohnungslage auf alle Fälle. Über Dresden haben wir da ja auch schon gesprochen, am 9.12. hier bei Dienstags direkt. Da ging es um Wohnen, Wasser, Wachstum, wie der Chipboom die Region Dresden an die Grenzen bringt. Das ist ja hier auch nochmal so ein Thema. Wie lange wartet man jetzt auf eine Sozialwohnung in Leipzig? Wissen Sie das zufällig?
Oh, Entschuldigung, kann ich nicht sagen, wie lange man auf eine Sozialwohnung, denn so viele werden in Leipzig auch nicht gebaut. Also Leipzig baut noch Sozialwohnungen, aber die Fertigstellung, Herr Hobusch, die können wir gerne helfen. Ich glaube, das sind keine 200 im Jahr.
Da habe ich die Zahlen jetzt aktuell nicht im Kopf. Der größte Investor im Bereich von sozialem Wohnungsbau ist die kommunale Gesellschaft.
Ist die LBB.
Genau. Aber auch die Zahlen, die sich Leipzig da wünscht, die sind ja gar nicht mit den Fördermitteln, die der Freistaat zur Verfügung stellt, abdeckbar. Das muss man ja auch fairerweise mal sagen. Da gibt es regelmäßig auch bei privaten Investoren und Entwicklern ein Windhundrennen. Wer zuerst seinen Antrag stellt, der bekommt eine Förderung. Und die Stadt Leipzig häkelt aber gerne in jeden Bebauungsplan und in jede größere Baugenehmigung eine Mindestquote von 30% Sozialwohnungen ein. Was da gebaut werden soll, ist gar nicht förderfähig, weil das Fördervolumen nicht da ist. Aber ich würde auch an der Stelle von Frau Mateika noch mal ein bisschen Wasser in den Wein schütten wollen, weil Frau Mateika hat mir vor der Sendung gesagt, sie hat so 17.000, 18.000 Beratungen im Jahr und wir haben aber 350.000 Wohneinheiten in Leipzig. Also das, was Frau Mateika berät an Problemfällen, bildet 5% des Wohnungsmarktes ab und dann sind ja ganz unterschiedliche Fallgruppen dabei. Und ich erlebe ja auch unsere Mitglieder. Das sind ganz normale Menschen, wie wir hier am Tisch sitzen. Häufig auch mit einer hohen sozialen Verantwortung, die sie selber wahrnehmen und auch für sich empfinden, denen das Verhältnis zu ihren Mietern wichtig ist. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht preiswerten Wohnraum in Leipzig haben. Wir haben ihn im Bestand, aber er ist halt nicht im Angebot. Weil alles das, was in den letzten 10, 15 Jahren versucht worden ist, mit Eingriffen in den Wohnungsmarkt eigentlich dazu geführt hat, dass die preiswerten Wohnraum haben, in ihren Wohnungen bleiben. Die alleinstehende Dame, deren Ehepartner verstorben ist, wohnt dann noch in einer preiswerten 3-4-Zimmer-Wohnung. Und ein junges Paar mit Kindern findet keine preiswerte Wohnung mehr. Oder Familien bleiben auch in preiswerten kleineren Wohnungen, weil der Wechsel dann teurer wird. Oder der Wechsel von der großen in die kleinere Wohnung genauso viel kostet wie Wohnung mit viel Platz. Das sind Probleme, da müssen wir viel stärker mal drüber reden. Und die haben natürlich auch etwas mit Regulierungen und Eingriffen in den Markt zu tun, die nicht funktionieren.
Das sind wir bei der Mietpreisbremse, oder?
Mit der sind wir aber doch gescheitert. Wir sind wirtschaftlich mit der Mietpreisbremse gescheitert. Und jetzt kommt auch noch das Bundesverfassungsgericht daher und sagt, die Mietpreisbremse ist verfassungsrechtlich so lange zulässig, wie nicht dauerhaft mit Verlusten vermietet wird. Das muss man nicht mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Finanzamt kommt um die Ecke und sagt mir in der Prüfung meiner Werbungskosten in der Anlage Vermietung und Verpachtung, du vermietest aber, lieber Vermieter, unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete. Wir können dir deine Werbungskosten nicht vollständig anerkennen. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, es ist sogar hinzunehmen, mit Verlust zu vermieten. Also da sind wir doch auf dem Weg in den Sozialismus auf dem Wohnungsmarkt.
So, Frau Mateika ist jetzt schon in Hab-Acht-Stellung, in Kampfstellung.
Ja, der Tisch ist breit genug zwischen uns beiden.
Frau Mateika, Mietpreisbremse. Aus Ihrer Sicht?
Dringend notwendig. Und auch eine Verschärfung dringend notwendig. Damit inwiefern? Damit der weitere drastischer Anstieg der Mieten abgemildert wird.
Nein, wir müssen wieder zu den preiswerten Bau zurückkommen.
Sie haben mich nicht ausreden lassen. Der zweite Halbsatz ist, ja. Solange wir nicht ausreichend bezahlbaren Wohnraum haben, müssen andere Mechanismen greifen, damit die Mieter nicht überfordert werden, damit das Wohnen auch noch bezahlbar bleibt, für alle bezahlbar bleibt. Ne? Mhm. Und da sind eben so eine wohnungspolitischen Instrumente wie Kappungsgrenzenverordnung, Mietpreisbremse, soziale Erhaltungssatzung, qualifizierter Mietspiegel. Ich weiß, Sie hauen mich jetzt gleich.
Nein, mache ich nicht.
Weil ich wirklich ein starker Verfechter dieser einzelnen Bausteine bin, weil sie zum Ziel haben, den drastischen Mietenanstieg abzumildern.
Aber was ist denn passiert, Frau Mateika? Die Kommunen und die Politik in den Städten haben den einen Teil, den Baustein, den haben sie gezogen. Aber dazu beizutragen, dass wieder günstiger gebaut werden kann, dass mehr Bauland zur Verfügung ist, auch kommunal zur Verfügung gestellt wird, diesen Teil der Regelung in der Mietpreisbremse haben die Kommunen vergessen.
Ja, das ist sicherlich nicht ein Thema in der Mietpreisbremse. Und ich bin voll bei Ihnen, dass wir wieder dazu kommen müssen, schneller zu bauen, preiswerter zu bauen. Denn was nützen uns teure Eigentumswohnungen, die gebaut werden, mit einem Mietpreis von 15 bis 20 Euro kalt und dann nochmal 4 Euro Betriebskosten drauf pro Quadratmeter.
Aber auch dafür, dafür gibt es Interessenten. Es gibt Menschen, die mieten diese Wohnungen, und wenn es mehr solche Wohnungen wieder gäbe, hätte man einen größeren Sickereffekt. Das ist ein Sickereffekt, gibt es ja nachgewiesen.
Das ist ein Wunschdenken.
Wir müssen eine Mobilität auf dem Wohnungsmarkt wiederherstellen. Nee, und die gibt es nicht. Es gibt keine Mobilität mehr auf dem Wohnungsmarkt. Wer eine Wohnung hat, eine preiswerte Wohnung hat, bleibt drin. Wer keine hat,
gut, das ist aber verständlich.
Es ist natürlich verständlich. Völlig wirtschaftliches Verhalten von Mietern. Aber diesen Teufelskreis müssen wir irgendwie durchbrechen, sonst friert uns der Wohnungsmarkt völlig ein. Und wir haben dann ein Verhältnis auf großstädtischen Wohnungsmärkten, die ähnlich sind wie das Verhältnis zwischen ländlichem Raum und Metropolen. Wir haben den Teil der Bestandsmieten, die preiswert und günstig sind, und wir haben Neuvertragsmieten, insbesondere im Neubau, die teilweise das Doppelte oder Dreifache von Bestandsmieten sind. Und wir sind ja in Leipzig und Dresden, wenn sich die Mietspiegel anschauen, immer
weil
noch
dort gilt ja die Mietpreisbremse nicht, ne? Bei Neubauten.
Die ab Oktober 2014 erstmalig vermietet worden sind. Da gilt sie nicht. Ne? Aber um auf dieses andere Thema nochmal zurückzukommen. Die Rentnerin oder der Rentner, der in viel zu großen Wohnungen wohnt, dieser sogenannte Sicker-Effekt, das ist ein Trugschluss. Denn jede Wohnung, die frei wird, wird teurer vermietet, auf jeden Fall. Und ich mache seit 6 Monaten fast nur Beratung zur Mieterhöhung. Und ich habe da auch die alte Dame sitzen gehabt und den alten Herrn, die zu mir sagten, wissen Sie, Frau Mateika, warum ich noch in der großen Wohnung bin? Wenn ich eine kleinere gehe, müsste ich jetzt noch mehr bezahlen. Das kann ich mir mit meiner Rente nicht leisten.
Das will ich gar nicht bestreiten. Das haben wir ja selber als Verband festgestellt. Wir haben ja eine Studie gemacht. Wir haben Lohnentwicklungen und Mietentwicklungen gegenübergestellt in den letzten 10 Jahren. Es ist schon noch immer so, dass die Löhne in den letzten 10 Jahren stärker gestiegen sind als die Mieten. Man kann das auch sehr gut nochmal sehen. Wir sind in Leipzig und Dresden bei einer Mietbelastung von fast 30%, da kommen wir an die Grenze ran, während in Städten in Sachsen mit 10.000, 15.000 Einwohnern außerhalb der Ballungsräume wir teilweise Mietbelastungen von nur 12-13% haben. Das ist ja sensationell. Da wohnen sie ja fast für umsonst im Vergleich zu ihrem Einkommen, wenn sie das mit einer großen Stadt vergleichen. Aber wir haben auch festgestellt, dass natürlich Gruppen von insbesondere Familien und Alleinstehende haben beim Versuch, einen Wohnungswechsel vorzunehmen, ein erhebliches, ein strukturelles Problem in den großen Städten. Das ist schon so. Da müssen wir doch viel stärker politisch ansetzen. Da müssen wir nochmal Fördermaßnahmen überdenken. Da müssen wir nochmal wohnungswirtschaftliche Instrumente überdenken, Eingriffe auf den Markt überdenken. Weder die Mietpreisbremse noch die Kappungsgrenzenverordnung, erst recht Erhaltungssatzungen, haben zu irgendeiner Bewegung und einer positiven Veränderung auf dem Wohnungsmarkt geführt. Wir haben diese Instrumente jetzt in der sehr starken Anwendung in den letzten 15 Jahren, insbesondere die Mietpreisbremse, und sie bringt nichts außer weitere Stagnation.
Ja, weil sie nicht sanktioniert wird, wenn der Vermieter tatsächlich dagegen verstößt. Das Einzige, was er machen muss, die zu viel geforderte Miete gegebenenfalls zurückzuzahlen. Wenn es dann richtig wehtun würde.
Hören Sie auf, Vermieter kriminalisieren zu wollen.
Oh, ich habe die Mietpreisbremse. Ich könnte Ihnen ein paar Beispiele geben.
Lässt die Wellen hochschlagen hier, jetzt merke ich gerade. Die einen sind die Verfechter und die Vermieter haben da so ihre Probleme damit. Nochmal, vielleicht, dass wir es auch nochmal geklärt haben. Sie haben das vorhin angesprochen mit den Eigenbedarfskündigungen. Das ist ja auch eigentlich nicht so einfach, oder? Jemanden auf Eigenbedarf zu kündigen. Also muss man doch bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um das überhaupt, weil Sie sagen, das nimmt so zu.
Ja, also es geht ja darum, dass man die Wohnung selber benötigt oder nutzen möchte oder für nahe Familienangehörige. Ja. Es gibt natürlich, das verzeichnen wir auch in Leipzig, dass auch zunehmend Leipziger Wohnungen kaufen, die natürlich berechtigt den Wunsch haben, dann in ihre Wohnung reinzugehen und dort selber zu wohnen, wenn man auf der anderen Seite die steigenden Mieten sieht.
Ja, ich muss bloß mal ein Zeichen geben hier kurz. Noch mal eine Frage an Herrn Hobusch. Diese Eigenbedarfskündigung, so einfach ist es ja auch nicht, ne?
Also einfach ist es nicht, und wir haben das auch bei unseren regelmäßigen Umfragen, bei unseren Vermieterbefragungen, unserem Wohnklimapanel, das wir durchführen, abgefragt. In der Beratung unserer Mitglieder in unseren Vereinen spielt das Thema Eigenbedarfskündigung so gut wie keine Rolle. Und ich möchte gerne noch mal so ein bisschen mit Zahlen stressen, wenn Frau Mateika 20.000 Beratungen im Jahr hat, dann bildet das 5% des Wohnungsmarktes in Leipzig ab, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und dann haben sie noch Fallgruppen in diesen 5%. Also ja,
man kann es auch kleinreden, die Probleme.
Ich kann jedenfalls daraus keine Tendenz erkennen. Keine deutliche.
Ja, dann kann ich ja nachfragen, wie viele Mitglieder haben Sie in Leipzig und wie stellen sich dort die Fallgruppen? Also das ist jetzt eine Milchmädchenrechnung. Ich denke mal, es bildet die Probleme, mit denen die Mieter zu uns kommen und die nachgefragt werden, die geben schon ein Bild, was tatsächlich am Markt passiert. Es ist ja nicht nur so, dass sie kommen, weil die Mieterhöhung unbegründet ist, weil die Betriebskostenabrechnung, dass jede Betriebskostenabrechnung falsch ist oder so. Nein. Aber sie wollen es prüfen, weil sie eben auch finanzielle Probleme haben, um zu schauen, ist das korrekt, was der Vermieter von mir fordert? Muss ich zahlen? Muss ich das zahlen? Also dieser zunehmende Beratungswunsch oder der Prüfungswunsch, der zeigt doch eigentlich, dass diese Themen den Menschen immer mehr unter die Nägeln brennen. Ne?
Und das ist ja auch
definitiv
richtig.
Das glaube ich auch, ja.
Will das auch gar nicht bestreiten. Was aber passiert ist in den letzten 10, 15 Jahren ist, dass wir eine Diskussion über den Wohnungsmarkt führen, dass wir eine Diskussion über Vermieter im Allgemeinen führen. Und wir haben ganz unterschiedliche Gruppen von Vermietern. Wir haben im bundesweiten Durchschnitt 2/3 private Vermieter. Wir haben 5,2 Millionen private Vermieter in der Bundesrepublik. Die vermieten 16 Millionen Wohnungen. 16 Millionen Wohnungen sind selbstnutzende Eigentümer. Und dann haben wir noch mal 8 Millionen. Das sind kommunale Gesellschaften, Genossenschaften, große institutionelle Unternehmen. Und wir scheren aber alle über einen Kamm. Und was ich oder was wir beobachten bei uns im Verband ist, dass private Vermieter mit einem sehr hohen sozialen Anspruch und mit einem sehr hohen sozialen Gewissen langsam keine Lust mehr haben. Die denken drüber nach, eher aufzugeben. Bei Erbschaften und Weitergabe von Mehrfamilienhäusern wird häufiger eher verkauft, als dass die Kinder weitermachen. Und es verschiebt sich ein sehr diverser Wohnungsmarkt hin zu mehr institutionellen Anbietern. Das Problem, was Frau Mateika beschreibt, verschärft sich dadurch natürlich noch mehr, weil die Seite der Anbieter, die sehr, sehr professionell vermieten, sich erhöht und diejenigen, die sagen, mir ist das Mietverhältnis mit meinem Mieter, mit dem ich vielleicht sogar noch im selben Haus unter einem Dach wohne, das ist mir viel lieber und viel wichtiger und dann läuft ein Mietverhältnis 15, teilweise 20 Jahre. Und wenn dann ein Mieterwechsel stattfindet und dann kommen die ganzen Instrumente, die Frau Mateika ja sehr richtig aufgezählt hat, dann habe ich überhaupt gar keine Chance, eine Wohnung nochmal energetisch zu ertüchtigen, anzupassen, Modernisierungen vorzunehmen, weil ich krieg ja die Miete dann gar nicht mehr, die ich haben möchte.
Aber da können wir Frau Mateika ja nochmal fragen, sind das eher Beratungen, die sich auf so kleine private Vermieter beziehen oder sind das doch dann Beratungen, die sich auf institutionelle Vermieter beziehen? Was weiß ich, Vonovia oder Deutsche Wohnen, wie die alle heißen?
Durch die Bank weg. Hm. Also die wenigsten Probleme haben wir mit der kommunalen Gesellschaft und mit den Genossenschaften. Das ist so. Wir haben private Kleinvermieter auf der Gegenseite. Wir haben Großvermieter, die am Markt agieren und ja, eigentlich alles.
Warum schaffen das Genossenschaften und Kommunale aus Ihrer Sicht dann so gut und die anderen, gut, bei Kleinvermietern wahrscheinlich bleiben die dann auch mal irgendwo in den ganzen, im ganzen Zahlen- und Regelwerk hängen, Herr Hobusch,
oder? Die fühlen sich überfordert, die haben natürlich nicht so eine professionelle juristische Begleitung wie ein kommunales Unternehmen oder ein großer institutioneller Vermieter mit einer eigenen Rechtsabteilung. Die kommen ganz häufig mit dem Regelwerk und den Anforderungen, die an den Vermieter heutzutage gestellt wird, gar nicht mehr zurecht. Das ist eher der Schwerpunkt auch bei uns in der Beratung. Wenn Sie alleine die Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz, also Heizungsgesetz landläufig benannt in den letzten 2, 3 Jahren beobachten, die Diskussion um den Sanierungszwang auf der europäischen Ebene, der 2023 diskutiert worden ist, da fühlen sich einfach viele überfordert und wissen gar nicht, was sie so richtig tun sollen und wo die Reise hingeht. Das ist eher das Problem bei privaten Vermietern und dann kommen sie zu uns in die Geschäftsstellen bei unseren Ortsvereinen, lassen sich beraten. Das ist ja etwa spiegelbildlich wie beim Mieterverein, dass wir auch dieses Beratungsangebot dann anbieten. Ja, und wir wachsen auch, weil die Probleme nicht weniger werden.
Und wir kommen jetzt zu unserer beliebten Rubrik Zuhörerfragen und Meinungen mit meiner Kollegin Rebecca Haugwitz.
Ja, guten Abend. Wir haben eine Nachricht unter anderem von Bernd Exner aus Leipzig bekommen über die MDR Sachsen-App, hat er uns geschrieben. Und zwar, tolle Sendung. Vergesst aber alle bitte nicht die Umstände und die Interessen der Wohnungssuchenden. Was nützen großartige statistische Gegenrechnungen, wenn eine Wohnung nicht da ist, wo sie gebraucht wird? Öffentlicher Nahverkehr, Umfeld, menschliche Bedarfe und Freundlichkeit. In Leipzig zum Beispiel wird im großen Stil alte Bausubstanz teuer verunstaltet und teilweise überzogen luxuriert. Große Wohnungen werden zu Single-Wohnungen geteilt und zu Kapitalanlagen saniert. Wo bleibt da der soziale Wohnungsbau, vor allem bei den privaten Bauherren? Und dazu haben Sie ja vorhin auch schon ein bisschen was gesagt, Frau Mateika, dass das nämlich fehlt. Und was die allermeisten, die hier anrufen, natürlich beschäftigt, sind immer die weiter steigenden Mieten. Die Fragen, die sich da zusammenfassend formulieren lassen, sind, was sorgt eigentlich konkret dafür, dass die Menschen mehr für ihren Wohnraum zahlen müssen? Wer hat dann auch praktisch was von dem Geld? Und vielleicht noch eine Frage gleich an Sie, Frau Mateika. Mieterhöhungen sind ja nicht immer rechtens. Woran könnte man denn als Laie erkennen, dass das angefochten werden kann?
Fangen wir gleich mit der letzten Frage an. Erstmal kommt es darauf an, was es für eine Mieterhöhung ist. Denn wir haben ja Mieterhöhungen im Rahmen der ortsüblichen Vergleichsmiete, wo es darum geht, wo es um die veränderten Mieten der letzten 6 Jahre geht und die Neuvertragsmieten, die dann begründet werden müssen mit Mietspiegel, Vergleichswohnungen oder Sachverständigengutachten. Ja, und da fängt es dann schon an, welches Begründungsmittel letztendlich der Vermieter verwendet. In Leipzig gibt es einen qualifizierten Mietspiegel, also muss er auch den qualifizierten Mietspiegel mit anwenden.
Es sollte in allen Städten größer 50.000 Einwohner qualifizierte Mietspiegel geben. Das hat ja der Gesetzgeber so mit der letzten Novelle festgelegt, aber ich wollte Sie nicht schon wieder unterbrechen, Frau Mateika.
Und dann haben wir natürlich auch die kleineren Städte, den ländlichen Raum, wo dann eben kein Mietspiegel existiert. Dann kann er natürlich mit Vergleichswohnungen begründen. Die kann er aus dem eigenen Bestand nehmen. Und da gibt es dann noch so ein paar andere Fragen im Detail dann zu klären. Sehr oft stellen wir fest in den Mieterhöhungsverlangen, dass eben nicht ausreichend begründet ist. Da steht dann einfach drin, ich kann jetzt die Miete um 15% oder um 20% erhöhen, je nachdem, ob es Leipzig oder eine andere kleinere Stadt ist. Und bitte um Zustimmung. Aber da fehlen die ganzen Begründungsmittel wieder. Das passiert oftmals bei privaten Eigentümern, die sich da nicht so genau auskennen, die vielleicht bloß 1 oder 2 Wohnungen haben, dass sie da nicht so drauf achten, was die formellen Vorschriften dort sind, aber auch größere Unternehmen müssten ab und zu mal Mietrecht noch nachlesen, wie man ein Mieterhöhungsverlangen richtig begründet, damit es formell wirksam ist. Ja, und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit der Indexmieten.
Ne? Das wollte ich gerade fragen. Indexmieten, wie stehen Sie eigentlich dazu, zu diesem Thema Indexmiete?
Ja, sehr zwiegespalten. Erstmal besteht ja die Möglichkeit, mit Indexmieten die Mieten viel schneller zu erhöhen. Man kann sie jährlich erhöhen, immer in Abhängigkeit des veränderten Verbraucherindexes. Sie sind unbegrenzt nach oben. Also bei der ortsüblichen Vergleichsmiete gibt es ja eine Begrenzung innerhalb von 3 Jahren, maximal 15% oder 20%. Mhm. Und das hat natürlich in der Zeit des Ukraine-Krieges richtig zu Buche geschlagen bei denen, die dann Indexverträge haben. Aber man muss auch fairerweise sagen, es gab auch Zeiten, wo der Index sich nicht viel verändert hatte. Da war die Erhöhungsmöglichkeit geringer.
Das ist doch die eigentliche Wahrheit bei den Indexmieten, Frau Mateika. Die Indexmieten sind doch jetzt nur so im Fokus und Frau Hubig sieht da jetzt einen Regulierungsbedarf mit der Mietrechtsnovelle, weil in den letzten 2, 3 Jahren aufgrund der Inflation das erste Mal Indexmieten so richtig zum Tragen gekommen sind. Und ja, auch mein Büro, meine Kanzlei ist jetzt 25% teurer als noch 2022. Das ist die Marktentwicklung der letzten Jahre gewesen. Aber davor lagen die Indexmieten und die Mietentwicklungen bei Indexmieten Mietverträgen unter den Erhöhungsmöglichkeiten nach ortsüblicher Vergleichsmiete. Sie haben das ja beschrieben mit den 20% außerhalb von Städten mit angespannten Wohnungsmärkten, wo wir die Kappungsgrenze mit 15% haben, können Sie innerhalb von 3 Jahren bis zu 15 beziehungsweise dann den nicht betroffenen Städten von der Kappungsgrenze nicht betroffenen Städten 20% innerhalb von 3 Jahren bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete anpassen. Die Anpassungsmöglichkeiten sind da statistisch und auch tatsächlich die viel größeren in der Vergangenheit gewesen als bei den Indexmieten. Und wir haben jetzt nur in den letzten Jahren durch Inflationsraten von 10% teilweise in 12 Monaten natürlich Steigerungen bei den Indexmieten gehabt, aber der Handwerker ist auch teurer geworden. Die Versicherung ist auch teurer geworden. Der Baukostenindex.
Diese Indexmieten, die orientieren sich direkt an der Inflationsrate oder kann man diesen
Index Verbraucherindex. Der Verbraucherindex, okay. Der wird alle 5 Jahre neu festgelegt, wird dann auf 100 gesetzt und die Veränderung der Mieten gegenüber dem Verbraucherindex können Sie dann anpassen.
Ja, und aber da ist eben eine Mieterhöhung immer regelmäßig alle 12 Monate möglich, ne? Und sie sind unbegrenzt nach oben. Aus unserer Sicht bedarf es einer Begrenzung. Auch der Index.
Das ist ja das, was Frau Hubich jetzt vorsieht, ne, mit den 3,5%.
Ja, aber wir haben im niedrigen einstelligen Bereich Indexmietverträge. Mhm. Die politische Diskussion der letzten Jahre hat dazu geführt, dass die Anzahl der Indexmietverträge zunimmt, weil die Politik, wie schon mit den ersten großen Sprung auf dem Mietenmarkt hatten wir vor der Bundestagswahl in den 2010er Jahren, als die Mietpreisbremse das erste Mal diskutiert und eingeführt worden ist, da hatten wir den ersten großen 20%-Sprung bei den Mieten in den Städten, die von Mietpreisbremsen perspektivisch betroffen waren, weil Vermieter Mieterhöhungen, an die sie sonst bisher im Traum nicht gedacht haben, durchgeführt haben, weil sie nicht mehr wussten, was kommt denn mit der Mietpreisbremse. Und so funktioniert das immer wieder mit regulierenden Eingriffen in den Markt. Die Regulierung führt zu einer Verschlechterung des Marktes.
Ja, aber man muss sich dann immer die Frage stellen, warum kommen die Regulierungen? Ne? Das ist, weil eben überdurchschnittlich eben die Mieten ansteigen.
Weil letztendlich Wohnungen fehlen.
Und Wohnungen fehlen, ne? Weil kein ausreichendes Angebot mehr da ist und die Vermieter natürlich dann ganz andere Preise aufrufen können und auch aufrufen und dann natürlich auch schauen, dass sie das Höchstmögliche dann an Mieten auch
letztendlich erzielen. Da sind wir nochmal bei der einen Frage hier von einem Hörer, wo fließt dieses Geld eigentlich hin, ne? Mhm.
Na, ganz häufig haben Sie Bankverbindlichkeiten. Es ist ja nicht so, dass Sie irgendwie das Geld aus der Hosentasche ziehen oder im Koffer oder unterm Kopfkissen liegen haben, wenn Sie umfangreiche Sanierungsmaßnahmen vornehmen. Und dann haben Sie eine Kreditbelastung auf einem Haus von 20 oder 30 Jahren. Und es ist ja nicht so, dass die Miete 1:1 beim Vermieter landet. Sie landet erst einmal im Kapitaldienst, um Kredite, die auf den Immobilienlasten abzutragen. Was eingenommen wird, muss versteuert werden. Das kommt auch noch dazu. Und wir wissen es bei unseren Mitgliedern und bei privaten Vermietern, dass bei der Hälfte der Privatvermietenden das Vermieten noch nicht rentabel ist. Und gerade so eine schwarze Null steht, einige natürlich auch Verluste machen, aber dass man wirklich große Gewinne mit der Miete macht, so ist das jedenfalls bei privaten Vermietern nicht und ganz häufig dient die Miete ja der Absicherung des Lebensalters.
Mhm. Bei den Privaten vielleicht nicht, aber bei den institutionellen Vermietern,
ne? Ja, aber dann müssen wir unterscheiden, Frau Mateika, und das machen wir eben in der politischen Debatte nicht. Es gibt schwarze Schafe auf dem Markt, das ist richtig, vor allem bei denen im organisierten Wohnungsmarkt, aber wir behandeln alle Vermieter gleich.
Also bei aller Uneinigkeit in Sachen staatlicher Eingriffe und Regulierung, Stichwort Mietbremse, ja oder nein, Indexmiete, ja oder nein, Zweckentfremdung ist ja auch nochmal so ein Thema. Wir sind uns ja einig, dass zu wenig Wohnungen überhaupt gebaut werden und existieren. Ja. So. Und da würde ich jetzt mal zu einem Menschen kommen, der sehr große Stücke auf den Plattenbau hält, obwohl wir uns ja jahrzehntelang über den Plattenbau lustig gemacht haben, gerade nach der Wende, kommt er jetzt gefühlt zurück. Also ich habe Bekannte und auch Kollegen, die in sanierte Plattenbauten gezogen sind, vor allem eben auch wegen der Kosten. Und Norbert Engs, der ist Bauingenieur, Autor und Botschafter für Plattenbausiedlungen im Allgemeinen und für das Heckert-Gebiet in Chemnitz im Besonderen. Er lebt selbst in einer Platte, hat er mir am Anfang unseres Interviews gesagt und ich habe ihn gefragt, ob diese Platte oder auch das modulare oder serielle Bauen, wie es jetzt heutzutage heißt, ob das eine Lösung für den Wohnungsmangel sein kann?
Ja, jetzt, Sie haben es angesprochen, heißt es serielles Bauen oder modulares Bauen. Früher hieß es industrieller Wohnungsbau. Und das meint einfach, Wohnungen zu bauen wie am Fließband. Also was in der Konsumgüterindustrie und in der Automobilindustrie schon lange, lange möglich war, na, Produkte wie am Fließband herzustellen, sollte im Wohnungsbau eben auch sein. Und das ist mit dem industriellen Wohnungsbau auch tatsächlich realisiert worden, wenn so eine Maschinerie erstmal aufgezogen wird. Also Produktionsstätte innerhalb der Stadt, zumindest nicht sehr weit vom späteren Standort entfernt, Transport und Logistik, dann Aufbau auf der Baustelle, dann können schon gigantische Wohnungszahlen realisiert werden. Zu DDR-Zeiten hier im Heckert-Gebiet hat man etwa 1.500 bis 2.000 Wohnungen pro Jahr auf diese Weise errichten können. Und dann ist auch, sind die Kosten pro Wohneinheit sehr, sehr niedrig. Natürlich ging das zu DDR-Zeiten auch auf Kosten der Gestaltung und der Typenvielfalt. Da ist reduziert worden. Das kann man heute anders machen, an die aktuellen Bedingungen angepasst. Aber wenn man das hinbekäme, wieder viele Wohnungen zu produzieren, dann ließen sich auch die Kosten in den Griff bekommen. Allerdings auch heute noch bei einer reduzierten Wohnungsvielfalt. Also es kann da nicht mehr so viele Wohnungen geben oder viele verschiedene Wohnungstypen, wie wir es zum Beispiel in einer klassischen Einfamilienhaussiedlung oder so am Stadtrand haben.
Da gibt es ja in Leipzig so ein Projekt, da testet ein Architekt im Plattenbau die mitwachsende Wohnung, also die man bei Bedarf vergrößern und dann auch wieder verkleinern kann. Kann sowas funktionieren?
Das hängt einzig und allein von den Mietpreisen ab. Man müsste mal recherchieren, was dort die Kaltmiete kostet. Natürlich wird man sich das in Leipzig eher noch leisten können als andernorts. Es gab ja auch andernorts in den 2000er Jahren Experimente, Stichwort recycelbare Platte, also Plattenrecycling. Am Ende ist es eine Frage des Mietpreises, ob genug Leute da sind, die sich das leisten können. Das ist ja auch teilweise hier das Problem, gerade Sanierung, Umbau von 6 Geschossern, nachträglicher Anbau eines Aufzuges. Das ist schön, um in die 5. und 6. Etagen zu gelangen, eines 6-Geschossers, schlägt sich aber auf der Kaltmiete locker mit, ich würde mal sagen, 1,5 Euro zusätzlich nieder.
Pro Quadratmeter.
Das ist dann pro Quadratmeter Kaltmiete. Ja.
Droht da auch möglicherweise so eine Art Gentrifizierung von Plattenbauvierteln, wenn solche Modernisierungen und Umbauten vorgenommen werden?
Ja, insgesamt haben wir ja überhaupt das Phänomen, dass in Plattenbausiedlungen allgemein häufiger weniger betuchte Menschen wohnen, aber auch innerhalb der Siedlungen ist bereits eine Differenzierung zu sehen. Da gibt es durchaus Quartiere mit schönen Lagen, gut saniert, etwas zurückgebaut, etwas reduziert bei der Gebäudeform, Gebäudehöhe mit ansprechenden Grünanlagen, Aufzug, Bad, barrierearm. Da ist man dann schon bei kalt 6,50 Euro, 7 Euro. Was hier für Chemnitz recht viel ist. Aber es gibt eben auch innerhalb dieser Plattenbaugebiete noch sogenannte Quartiere auf Zeit. Das sind dann unsanierte 5-Geschosser, 6-Geschosser, 11-Geschosser, sehr preiswert, aber eben dann schwierig zu bewohnen. Also es gibt auch innerhalb dieser großen Plattenbaugebiete schon wieder Unterschiede.
Sagt Norbert Engst aus Chemnitz, er ist Bauingenieur und Autor, hat unter anderem ein Buch geschrieben mit ganz vielen Fotos, Fritz Heckert, Bauen in 9 Dimensionen. Und auch bei ihm habe ich jetzt rausgehört, man landet irgendwie immer wieder bei dem Thema Miete. Ja? Also wenn irgendwas gemacht wird an der alten Platte oder am alten Haus auf dem Land?
Ja, natürlich. Irgendjemand muss es ja bezahlen. Es kann ja nicht der sein, der vermietet, sondern er macht das ja, damit Mieter einen größeren Komfort haben, damit sie besser wohnen, damit sie vielleicht, wenn wir wieder im ländlichen Raum sind, auch Betriebskosten einsparen können. Weil das kommt ja in den kleineren Städten häufig zusammen. Wir haben Wohnungsbestände, die in den 1990er Jahren saniert worden sind. Und wo eigentlich schon wieder was gemacht werden müsste, nicht nur, weil wir über Klimaschutz und über Heizungsaustausch reden, sondern weil es einfach vom Zyklus her wieder so weit ist. Und dann habe ich günstige Mieten, aber ich habe trotzdem auch im ländlichen Raum das Gefühl, die Miete steigt, weil die Betriebskosten steigen. Und wenn ich eine energetisch schlechte Wohnung habe, sind gerade die Heizkosten sogar noch höher als in einer teureren, aber energetisch vielleicht besser ausgestatteten Wohnung in den größeren Städten. Aber was auch nicht funktioniert, das ist dieses Versprechen der Warmmietenneutralität bei der Sanierung von Wohnraum, dass die Politik immer wieder abgibt. Wir kommen dazu, dass auch bei vollsanierten Wohnraum, wenn er jetzt wieder nach 20, 25 Jahren im Sanierungszyklus dran ist und nochmal energetisch ertüchtigt wird, die Betriebskosten steigen trotzdem. Ich spare vielleicht reine Heizkosten ein, aber durch mehr Gebäudetechnik, durch mehr Steuerung, durch mehr Elektronik in der Steuerung habe ich dann eine Verschiebung in den Bereich der Stromkosten und unterm Strich wird es einfach teurer.
Das Thema Plattenbau nochmal, könnte das wirklich eine Lösung sein, sozusagen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, so wie Herr Engst auch gesagt hat, dass das möglichst in der Nähe zusammengebaut werden soll und dann eben halt als Viertel zusammengedengelt?
Warum soll das keine Lösungsmöglichkeit sein? Also es wurde ja schon gesagt, zu DDR-Zeiten hatten wir das industrielle Bauen und ich oute mich jetzt mal ein bisschen, bevor ich beim Mieterverein angefangen habe, war ich in der Projektierung tätig, als Jurist, also als Justiziar im Baukombinat. Dort haben wir das ja schon gemacht. Mhm. Ne? Klar, es ist nicht so vielfältig, aber wenn es darum geht, schneller zu bauen, kann es eine Möglichkeit sein. Und auch dort kann man Gestaltungsmöglichkeiten suchen. Es gibt Architekten und Bauingenieure, die sollten doch für solche Sachen eine Lösung finden. Und wenn man dann die ganzen Regelungswerke noch ein bisschen entschlankt, dass das alles ein bisschen schneller vonstatten geht, kann ich mir das als eine Möglichkeit vorstellen. Es muss natürlich auch das Umfeld entsprechend gestaltet werden.
Definitiv auch so eine Voraussetzung, ja.
Zu DDR-Zeiten wurde zu viel, zu schnell gebaut und man hat sehr dicht gebaut und dann ist zum Schluss viel auf der Strecke geblieben, was das ganze Umfeld und so weiter anbetraf. Aber es gibt heute Mieter, Menschen, die gerne in der Platte wohnen und es gibt ja auch gute Beispiele, nicht nur das Fritz-Hecker-Gebiet in Chemnitz, auch in Leipzig und in Dresden gibt es gute Beispiele.
Und die gibt es auch im ländlichen Raum im Übrigen.
Ja, ist Frau Steinführer noch da, Gott sei Dank.
Ja,
Sie waren
ja,
jetzt lange
Fall.
Nicht zum Wort gekommen. Das stimmt. Aber auch nochmal auf Herrn Hobusch Themen, vielleicht nochmal zurückzukommen. Er hat gesagt, im ländlichen Raum ist es vielmals so, dass wirklich die Betriebskosten dann unter Umständen höher sind als die Kaltmiete. Haben Sie das auch beobachtet, sowas?
Das ist tatsächlich kein Thema, mit dem ich mich bislang beschäftigt habe. Ich habe mich in den letzten Monaten viel mit den genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungsunternehmen in ländlichen Räumen beschäftigt. Also das heißt häufig ja in kleineren Städten. Und das ist ja durchaus eine Besonderheit auch ostdeutscher Wohnungsmärkte, dass wir diese Unternehmen überhaupt haben. Also
da stehen ganz viele mit dem Rücken an der Wand. Das gehört auch zur Wahrheit dazu.
Das ist richtig.
Da stehen viele Insolvenzen, mit dem Rücken. Auch hier in Sachsen.
Ja, das ist mir alles bekannt. dass dem so ist, aber wir haben auch tolle Beispiele, was Umbauten bestehender Plattenbaugebiete betrifft. Ich habe gelernt, dass WBS 70, also die Wohnungsbauserie 70, dass sie so flexibel ist und dass die sozusagen, dass man da tolle Sachen machen kann. Ich habe Beispiele in Löbau, in Hettstedt, in Aschersleben gesehen, wo auch dieses Proportionsproblem gelöst worden ist. Ne? Also dieses, das ist doch eigentlich alles ist viel zu groß für so eine kleine Stadt. Aber also ich kann sozusagen das Loblied auf den industriellen Wohnungsbau sowohl im Bestand als auch für den Neubau durchaus nachvollziehen. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, was mit diesen Gebieten, ob jetzt Klein- oder Großstadt, in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Also eine sehr starke symbolische Stigmatisierung und auch eine komplette Veränderung ihrer Sozialstruktur. Mhm. Und das sind ja Bestände, gerade die kommunalen Bestände sind ja auch welche, die man braucht für Notfälle aller Art, für Haushalte mit geringem Einkommen, für Haushalte nach Scheidung mit Bürgergeld und so weiter und so fort. Mhm. Und da muss man unterscheiden zwischen den genossenschaftlichen und den kommunalen Beständen. Wir haben in den genossenschaftlichen Wohnungsbeständen auch da ganz tolle Beispiele, was den Umbau betrifft, was auch im Grunde genommen Sozialstationen, Pflegestationen für ihre Mieterschaft betrifft. Aber dort haben wir ein sehr, sehr hohes Altersniveau. Wir haben wir hatten bislang ja in Ostdeutschland auch häufig noch relativ gut situierte Rentnerinnen und Rentner. Wir haben oft die Erstbezugsgeneration, die dort alt geworden ist, also die wirklich hochbetagt geworden ist. Aber auch das wird sich ändern mit all den sozusagen Umbrüchen in den Erwerbsbiografien, mit den prekären Arbeitsverhältnissen, haben wir andere Rentenniveaus und andere Mietenniveaus. Also auch das ist sozusagen, das war bislang relativ stabil, die Mieterschaft, insbesondere in den genossenschaftlichen Beständen, und das ändert sich ganz massiv. Und das, was Sie vorhin sagten, na klar, wir haben natürlich die Sanierung der 90er Jahre vielerorts, und da ist jetzt im Grunde genommen ein neuer Sanierungsstau, und das vor dem Hintergrund fehlender Handwerker, gestiegener Baukosten, zahlreicher Baunormen. Das gilt für kleine wie große Städte gleichermaßen.
Und wir haben einen weiteren Schrumpfungsprozess. Das muss man einfach auch, das gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Sie haben es ja gesagt, nehmen wir Leipzig als die Stadt, die den, glaube ich, jüngsten Altersdurchschnitt hat in Sachsen und den Erzgebirgskreis. Da liegen ja 15 Jahre dazwischen. Das heißt ja auch was für solche Regionen, ob meine Einwohner im Durchschnitt 60 sind oder ob sie 42, 43 sind. Da kommt eigentlich noch die Krise. Also ja, die Generation der Frauen, die weggegangen sind. Die Generation der Frauen, die weggegangen sind, die keine Kinder bekommen haben. Wir haben ja nicht nur eine Überalterung, wir haben deutlich männlichere Bevölkerung im ländlichen Raum und in kleinen Städten außerhalb der Ballungsräume. Ich glaube, da kommt die Krise, die demografische Krise, erstmal noch so richtig auf uns zu.
Ich glaube, die demografische Krise wird eher zum Dauerzustand. Also wir haben ja diese Schrumpfungsprozesse seit Jahrzehnten, und deswegen haben wir eben im Erzgebirgskreis auch Städte mit 25% Leerstand. Ja. Und da ist dann wirklich überwiegend struktureller Leerstand. Und interessant ist, ich habe mir mal die Zahlen für Leipzig angeschaut, die Wanderungszahlen und auch die Geburtenfälle, Todesfälle. Auch da sehen wir eine deutliche Tendenz einer negativen, also einer zunehmender Todesfallüberschüsse. Das heißt, auch da haben wir sozusagen ein Minus. Das wird durch die Zuwanderung immer noch aufgefangen. Und das ist wirklich ein strukturelles Problem vieler Gemeinden im ländlichen Raum, von Kleinstädten, dass einfach, selbst wenn sie Zuwanderung haben, und das ist gar nicht so wenig, aber die Todesfallüberschüsse sind einfach um so vieles höher, dass dieser Schrumpfungsprozess tatsächlich auf Dauer gestellt ist. Und dann haben wir, klar, dann haben wir die Nichtgeburten der 90er Jahre, das sind die jetzt auch keine Kinder bekommen können. Ne? Also das kann man, plus Abwanderung, also da verquickt sich das, und insofern kommt sozusagen dieses demografische Echo, von dem schon lange die Rede ist, das ist jetzt auf jeden Fall in Sichtweite.
Sie haben studiert in Leipzig und in Chemnitz, dann waren Sie an der Universität Rostock tätig und sind jetzt stellvertretende Leiterin des Instituts für Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen an diesem Thünen-Institut in Braunschweig. Was macht dieses Institut eigentlich und was genau ist jetzt auch Ihre Aufgabe dort?
Also ich habe in Chemnitz nicht studiert, ich habe in Chemnitz promoviert. Und die Professur in Rostock ist sozusagen auch aktuell durchaus noch. Also ich war in Leipzig lange am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung tätig, habe damals mich mit Stadtentwicklung unter Schrumpfungsbedingungen beschäftigt. Also konkret in Leipzig, das hat es ja mal gegeben, auch wenn man das heute vergisst. Was macht das Thünen-Institut? Das Thünen-Institut heißt Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei. 2 ist eine sogenannte Ressortforschungseinrichtung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat, so heißt es aktuell. Das heißt, unsere Aufgabe ist, auf Grundlage unserer Forschung wissenschaftsbasierte Politikberatung zu machen für den Bund, insbesondere das Landwirtschaftsministerium, aber nicht nur, auch für andere, für Länder. Und das machen wir in den Bereichen Landwirtschaft, ländliche Räume, Fischerei und Forst- und Holzwirtschaft.
Und dieser ländliche Raum, der war bisher zu wenig erforscht.
Ja, der ländliche Raum hat sozusagen als Sozialwissenschaftlerin, kann ich sagen, die ja selber auch in der Großstadtforschung lange tätig war, das fand im Grunde genommen nicht statt. Also das war so der Restraum. Das ist jetzt etwas übertrieben, aber tatsächlich ist es so institutionell, wenn man sich an den Universitäten, an Forschungseinrichtungen umschaut, dann hat es so bis 2015 da fast keine institutionell verfasste Forschung dazu gegeben. Und wenn es Lehrstühle gibt, dann gibt es auch Studierende, dann gibt es auch Nachwuchs, dann gibt es Menschen, die sind neugierig dafür. Das hat sich sehr geändert, vor allem in Reaktionen auf politische Veränderungen, auf Wahlverhalten. Es gibt gewisse Förderprogramme, die dann auch Forschung ermöglichen. Also insofern ist sagen wir mal, der ländliche Raum oder die ländlichen Räume sind da jetzt deutlich besser auch präsent in der Forschung. Und man muss sich auch nicht mehr quasi dafür entschuldigen, dass man sich mit einem solchen Thema beschäftigt, weil die Städte auch in der Forschung, auch für Forscherinnen und Forscher durchaus als hipper gelten.
Ja. Und kommen wir mal ein bisschen so zu Ihrer Forschung. Welche sozialen Gruppen leben da jetzt im ländlichen Raum? In welchen Wohnformen?
Ja, sagen wir mal, das Interessante ist, dass das ganze Wohnen im Eigenheim auch rein optisch natürlich so präsent ist, dass man gerne übersieht, wie hoch auch die Bedeutung des Mietwohnens ist. Also das sind in Ostdeutschland etwa 30% der Wohnungen in Landgemeinden, 44% in kleinen Städten, die im Mietwohnungsbestand sind. Die Zahlen sind interessanterweise in Westdeutschland gar nicht so vieles niedriger. Und wir haben vor einigen Jahren eine große bundesweite Befragung durchgeführt und haben uns mal genauer angeschaut, wenn man praktisch aus einer Großstadt in ländliche Räume zieht und auch in alle anderen Richtungen, also Stadt, Land oder auch innerhalb ländlicher Räume umzieht, wie sich da wie sich da der Wohnstatus verändert, und waren eben davon ausgegangen, dass das Thema in Eigentum ziehen, wenn ich von der Stadt aufs Land ziehe, eine große Rolle spielt. Das tut es auch, also es erhöht sich tatsächlich, aber wir haben einen sehr, sehr hohen Anteil, die auch danach, nämlich über 50%, die auch danach zur Miete wohnen. Das ist oft dann auch, oder bislang war das unter den bisherigen sozusagen auch finanziellen Rahmenbedingungen oder ökonomischen Rahmenbedingungen war es oft ein Übergangsmodell, also dass man war dann einmal im Dorf, in der Kleinstadt und hat dann weitergesucht, um dann irgendwann Eigentum zu schaffen. Aber dennoch ist sozusagen das Mietwohnen, über das wir, was ländliche Räume betrifft, relativ wenig wissen, was auch wenig prominent ist in den Debatten, dass das tatsächlich eine große Rolle spielt, die auch uns überrascht hat.
Das hat mich jetzt auch überrascht, das wusste ich auch nicht, dass das so verbreitet ist, dass man im ländlichen Raum so viel mietet.
Aber das bestätigt ja meine These. Wir reden ständig über die Ballungsräume und die Probleme, die wir dort haben. Die will ich ja gar nicht wegdiskutieren. Aber uns fehlte in der Vergangenheit völlig der Fokus für die kleinen und mittleren Städte außerhalb der Metropolen, außerhalb Professor Simons nannte sie mal die Schwarmstädte in seiner Schwarmstudie. Wir haben ja tatsächlich ein Verhalten, dass wir sehr große Zuzüge bundesweit und auch europäisch, international eine Reurbanisierung erleben, den Zuzug in die Städte erleben, aber zugleich auch einen ländlichen Raum haben. Also mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland leben ja außerhalb der großen Städte. Und auch im Freistaat Sachsen. Freistaat Sachsen ist es ja ähnlich. Und die finden in der Debatte überhaupt gar nicht statt, bisher jedenfalls.
Ja, das ist ganz interessant. Sie sagten gerade Reurbanisierung. Das ist so eine Phase, die kann man im Grunde genommen so bis so 2010, 11 kann man die so terminieren, 13 vielleicht noch. Und dann begann aber schon tatsächlich ein verändertes Wanderungsverhalten bundesweit. Das blieb nur komplett unter dem Radar. Das muss man auch sagen, ist im Grunde genommen erst mit Corona ist es dann auch ins Bewusstsein getreten, obwohl es sozusagen schon viel länger diese veränderten Wanderungsentscheidungen, Umzugsentscheidungen gab, die natürlich, und deswegen müssen wir Stadt und Land auch immer zusammen diskutieren, die natürlich mit den Wohnungsmärkten in den großen Städten zu tun haben. Da geht so mancher zieht aufs Land nicht unbedingt nur freiwillig. Ne? Also klar, man kann sich dann vergrößern, aber die Bezahlbarkeit des Wohnens ist der entscheidende Faktor, in ländliche Räume zu ziehen.
Ja, und auch selber zu bauen, oder? Wer ein Eigenheim will, muss aufs Land eigentlich schon, oder?
Ja, und aufs Land heißt dann eben oft nicht Suburbia, sondern zweiter, dritter Ring. Das kennt man sozusagen aus den großen Ballungsräumen. Hamburg, München kennt man das seit Jahrzehnten, aber es ist noch relativ neu für Berlin, Leipzig, Dresden.
Mhm. Aber das Bauen an sich ist ja auf dem Land ähnlich teuer wie in der Stadt, oder? Also ich sag mal, jetzt mal abgesehen von Bodenpreisen vielleicht.
Die Bodenpreise unterscheiden sich natürlich deutlich. Ja, auf dem Land kriegen sie schon noch 500 Quadratmeter für 100 Euro den Quadratmeter voll erschlossen, wo sie in Leipzig in guten Lagen noch eine Null hinten dran packen müssen oder zumindest in dem mittleren dreistelligen Bereich sich bewegen, wenn sie ein Einfamilienhaus bauen wollen. Aber wir müssen auch aufpassen, in den ländlichen Räumen oder in den kleinen Städten, was wir auch beobachten, sind sogenannte Donut-Effekte. Wir haben
das
wesentlich,
bedeutet?
Wesentlich, also wie so ein Donut, wir haben in der Mitte ein Loch mit einem großen, hohen Leerstand und drumherum haben wir teilweise Neubau und Siedlungen, die neu entstehen. Da hat ja auch das SMR, jetzt Smil, sehr viel versucht mit Förderprogrammen Jung kauft alt, also um das Ankaufen von Bestandsimmobilien in den Zentren von kleinen und mittleren Städten nochmal zu pushen. Das hat dann das Bundesbauministerium ja auch mit Frau Geiwitz in der letzten Legislatur noch übernommen. Da sind aus meiner Beobachtung auch schon wieder ganz viele Fehler, die wir da machen oder auch in der Vergangenheit schon gemacht haben. Auch Neubausiedlungen außerhalb der Stadtkerne haben im ländlichen Raum dazu beigetragen, dass wir die Situation haben, wie wir sie haben, mit hohen Leerständen in den Zentren, mit Geschäften, die leer stehen, und drumherum hat sich noch einmal ein neuer Kreis gebildet, wo wir Neubausiedlungen haben, die in den letzten 20, 25 Jahren entstanden sind.
Also sowas verändert ja dann auch kleinstädtische oder Dorfgemeinschaften, Frau Steinführer. Wie wirkt sich das aus?
Ja, ne, das ist ja so ein Klassiker. Also die dazuziehen, ziehen in einer bestimmten Lebensphase zu. Die sind auch mit sich selbst beschäftigt. Also weil das, die Rush-Hour des Lebens, die haben dann ihr Haus gebaut. Die wohnen dann mit anderen in dieser Neubausiedlung zusammen. Das ist eine ähnliche Sozialstruktur. Die pendeln meistens zur Arbeit. Dass zum Beispiel die Feuerwehr vor Ort ausschließlich vom Ehrenamt lebt und gerade diese jüngeren Menschen auch bräuchte, das kommt dann oft gar nicht an. Also, aber das ist jetzt nichts Neues. Das ist sozusagen wirklich ein Klassiker, dass da im Grunde genommen unterschiedlich, ja, dass da mehrere Dörfer quasi nebeneinander stehen. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese Ausweisung von Neubaugebieten war natürlich gerade auch in Ostdeutschland für viele Gemeinden in Großstadtnähe. Wir haben ja früher also ein Meer der Schrumpfung gehabt, ja, in den 90er und 2000er Jahren, der sich auch auf die, in 90er Jahren vor allem, der sich auch auf die Städte bezog. Und jetzt sozusagen haben viele Gemeinden in Großstadtnähe ja auch die Chance genutzt, in den letzten Jahren die ihrer jahrzehntelangen Schrumpfung dadurch entgegenzuwirken, dass sie Neubaugebiete ausweisen. Das heißt, die dann zuziehen, ziehen eben dann in der Regel nicht in den Leerstand des Bestandes, die Zahlen, die wir ganz am Anfang so ein bisschen ventiliert haben, sondern die wählen dann eben diese Neubaugebiete. Zum Teil auch den neuen Mietwohnraum. Also insofern kann man das aus kommunaler Perspektive gut nachvollziehen mit der Einwohnerveredelung, aber es löst sozusagen die Leerstandsprobleme der Kernstädte nicht.
Die Einwohnerveredelung.
Ja, das ist also ein Begriff.
Ja, an dieser Stelle vielleicht mal die Frage an Sie, liebe Hörer, wie wohnen Sie? Die ARD hat ja eine Mitmachaktion gestartet jetzt, Hashtag besser wohnen, und da wollen wir wissen, wie eben Menschen in Deutschland tatsächlich wohnen und was sich vielleicht auch ändern muss. Da können können Sie mitmachen auf der Webseite Besser Wohnen. Da können Sie persönliche Erfahrungen teilen, Ihre Wohnverhältnisse auch mal schildern. Das wird dann alles anonymisiert und mit dem Deutschen Mieterbund ausgewertet. Ja, also da finden Sie dann auch in der Mediathek der ARD alle möglichen Reportagen und Dokus zu diesem Thema. Das nur als kleiner Hinweis gedacht. Jetzt nochmal vielleicht zurück, weil wir gerade über das Eigenheim auf dem Land gesprochen haben. Haben wir es vielleicht auch in Deutschland versäumt, Eigentümer zu schaffen? Herr Hobusch nickt.
Wir sind ein klassisches Mieterland. Schauen Sie nach Südeuropa, schauen Sie nach Großbritannien, aber selbst auch Frankreich und die Benelux-Länder. Wir sind da mit 80% Mietern und 20%
vorletzter Platz.
Es ist verschieden. Also in den großen Städten ist der Anteil der Mieter natürlich sehr hoch. Je weiter man aus den Städten rauskommt, desto mehr nimmt die Zahl der selbstnutzenden Eigentümer zu.
Aber vielleicht, ich glaube, da fehlt so ein, zwei Generationen bei uns, die Möglichkeit hatten.
Sie meinen jetzt im Osten?
Ja, im Osten.
Na, die Zahlen sind im Westen ja ähnlich.
Deswegen.
Die Finanzen da überhaupt zu haben, um Eigentum schaffen zu können. Ne?
Also das kommt erschwerend hinzu, ja erst, sicherlich, ja.
Also die meisten haben ja erst nach der Wende damit anfangen können, ne? Und ich denke, das spielt auch eine ganz große Rolle. Und dann ist es immer die Frage der eigenen Lebensplanung. Wenn ich so nach der Wende gucke, wo ganz viele dann der Arbeit hinterhergezogen sind, ist die Frage der Mobilität gewesen, da sich dann ein Eigenheim zu schaffen, wo man dann gebunden ist.
Oder vielleicht auch eine Eigentumswohnung, ja nicht immer nur das freistehende Haus am Stadtrand, das Eigenheim
oder so, ne?
Auch die Eigentumswohnung, das ist ja eher dann auch der Klassiker, dass man so etwas zur Selbstnutzung hat.
Leipzig hat 87% Mieter. Was eine richtig...
Eine Mieterstadt sozusagen.
Ja. Große Zahl, ne? Die sucht seinesgleichen erstmal.
Ja, und dann haben wir natürlich auch so Leute, die in diese Lücke stoßen wollen, aber da wird es dann... manchmal auch ein bisschen grau. Im Zusammenhang mit dem Wohnungsbau habe ich jetzt noch einen Fernsehtipp für Sie, liebe Hörer. Es geht um die Geschichte des Immobilienentwicklers Christoph Gröner. Mit breitem Ego und auch ordentlich Fremdkapital, da hat er sich an die Spitze der Branche gebaut sozusagen. Doch dann ging einiges kaputt. Gläubiger stellten für einige seiner Firmen Insolvenzanträge. Zwangsversteigerungen wurden gefordert, auch in Leipzig zum Beispiel. Und die Kollegen von Fakt, die haben jetzt einen Film gemacht über Gröner und sein Immobilienimperium und mit einem der Autoren, mit Tom Fugmann, habe ich vor der Ausgabe heute gesprochen und habe ihn gefragt, was hat Sie jetzt an dieser ganzen Geschichte mit dem Christoph Gröner so gereizt, dass Sie gesagt haben, wir machen einen Film draus?
Ja, Christoph Gröner ist ja einer der größten Immobilienunternehmer in Deutschland, der damals in den 90er Jahren aus Karlsruhe gekommen ist nach Leipzig und hier mit 27 Jahren seine erste Firma gegründet hat und dort Potenzial gesehen hat, wo andere nur Verfall und Leerstand sahen. Der hat dann angefangen, Altbauten zu sanieren, die verfallen waren, die fertiggestellt, auch verkauft. Und das wurde dann alles immer größer. Er hat in anderen Städten Bauprojekte gestartet in ganz Deutschland, ganze Areale erworben, um die dort zu bebauen. Naja, und im Oktober 24 gab es dann die ersten Meldungen darüber, dass die Dinge dann doch nicht so gut gelaufen sind. Und interessant fand ich auch, dass er ja jemand ist, der auch medial sehr präsent war, der immer in Fernsehsendungen als ein gewissenhafter Unternehmer aufgetreten ist, der der Politik ins Gewissen auch geredet hat, wie die Dinge zu laufen hätten. Und als ich dann zusammen mit meinem Kollegen Marcel Siebmann recherchiert habe, haben wir festgestellt, dass die Realität dann doch eine andere war.
In dem Film berichten ja auch Handwerker, Architekten und andere Dienstleister von ausstehenden Zahlungen und Baustellenstopps. Was hat das für Folgen für diese Menschen, für diese Unternehmen und wie gehen die damit um?
Ja, ganz unterschiedlich. Also wir haben mit einem Unternehmer gesprochen aus Kaufbeuren, der einen Millionenauftrag hatte und ein Areal in München bebauen sollte. Und dann lief das alles nicht so, wie das vereinbart war mit den Zahlungen seitens der Gröner Unternehmensseite. Und der hat dann Forderungen von 2,2 Millionen Euro abschreiben müssen und versucht das jetzt mit seinem Unternehmen, einem Familienunternehmen mit 900 Mitarbeitern irgendwie aufzufangen. Andere gehen gerichtlich dagegen vor und das kann dann auch sehr lange dauern, führt manchmal zum Erfolg. Manchmal auch erstmal nicht. Also diese unterschiedlichen Wege gibt es da.
Jetzt sind ja einige Insolvenzverfahren gegen Gröner auch schon wieder vom Tisch. Privatinsolvenz ist auch kein Thema mehr. Die Plagwitzer Höfe in Leipzig zum Beispiel hat Gröner auch wiederbekommen. Ist das jetzt wieder alles gut?
Ja, also Christoph Gröner selbst signalisiert ja, das würde jetzt alles wieder losgehen. Eben auch zum Beispiel bei den Plagwitzer Höfen in Leipzig würden die Bauprojekte wieder losgehen. Auch in Berlin. Allerdings sind einige seiner Projektgesellschaften noch in Insolvenz oder ja, das ist wirklich ein Prozess. Also auch die Gröner Group GmbH, das ist ja dieses einzige Vorzeigeunternehmen. Und es gibt ja einen Insolvenzverwalter, der vom Amtsgericht Leipzig eingesetzt wurde, um quasi die Insolvenz gegen die Gröner Group quasi zu begleiten. Und der hat in einem vertraulichen Gutachten die Forderungen, die dort angemeldet sind, von 123 Gläubigern auf ungefähr über 996 Millionen Euro beziffert. Und das ist natürlich ein Brett. Und ob Gröner das so vom Tisch bekommt, obwohl er ja auch das selber für zu hoch hält, da habe ich doch ehrlich gesagt meine Zweifel.
Sie zeigen in dem Film auch, wie Gröner seine Firmenstrukturen immer wieder umorganisiert hat. Welche zentralen Muster oder auch Mechanismen sind Ihnen dabei aufgefallen? Und warum funktionierte dieses System dann auch irgendwann eben nicht mehr?
Naja, es ist ein unglaublich verzweigtes System von Firmen und Projektgesellschaften, was sozusagen von außen wirklich auch schwer zu durchschauen ist. Und auch hier kann ich mal den Insolvenzverwalter wieder zitieren in seinem vertraulichen Gutachten. Da sagt er, dass eben wesentliche Beteiligungen auf neue Holdinggesellschaften übertragen worden sind. Und so schreibt er auch, dass das naheliegt, dass damit Rechtspositionen zum Nachteil der Gläubiger, der Schuldnerin aufgegeben bzw. umgestaltet worden sind.
Das Ganze erinnert jetzt auch so ein bisschen an Aufstieg und Fall eines anderen Baulöwen, Jürgen Schneider, damals in Leipzig Anfang der 90er Jahre. Warum kommen solche Leute so hoch und warum fallen wir oder warum fallen Banken, warum fallen Kommunen auf solche Menschen in Anführungsstrichen herein?
Naja, da kann man ja nur spekulieren, weil also bei Jürgen Schneider war es ja so, der sich damals ja auch selbst inszeniert hat als sozusagen ein Freund von aufwendig sanierten Baudenkmälern, die er auch angefasst hat. Also da gibt es in Leipzigs Innenstadt ja einige, die von anderen Leuten niemals in Angriff genommen wären. Und naja, und das hat den Banken dann scheinbar auch gefallen. Die hat er auch rumgeführt. Da haben wir auch eine Geschichte gehört. Es gibt ja diesen Bartelshof in Leipzig, der da unter anderem von Jürgen Schneider auch eben saniert worden ist. Und da hat uns ein ehemaliger Baudezernent erzählt, Jürgen Schneider hätte dann beispielsweise beim Kreditantrag immer noch eine Etage drauf erfunden, um mehr Geld dafür zu bekommen. Und als dann die Banker gekommen wären, um sich das alles anzugucken, hatte die einfach auf dem Bauguss langgeführt und die haben gar nicht gemerkt, dass das ganze Gebäude eigentlich nur eine Etage weniger hat. Also der war gerissen, wortreich, wusste sich zu verkaufen. Bei Christoph Gröner ist es so, der hat versprochen, viele dringend benötigte Wohnungen in den Großstädten zu bauen. Das war natürlich auch für Politiker sinnvoll. Auch er ist ein sehr charismatischer Mensch und so würde ich mir erklären, warum ja diese Menschen eben zunächst Anerkennung bekommen und auch von Politikern sozusagen ja ihre Nähe gesucht wird.
Und die MDR-Faktreportage Christoph Gröner und sein Immobilienimperium, die gibt's heute Abend 21.45 Uhr im Ersten und dann auch in der ARD-Mediathek zu sehen. Und wir haben jetzt schon gerade mal drüber gesprochen, so ein bisschen, ist das so, dieses Bild des Bauunternehmers, / Vermieters, was dann sozusagen so ein Gesamtbild prägt, was den Vermieter oder den Bauherrn, ja, schlecht dastehen lässt.
Ja, natürlich ist das dann, man reibt sich an so einer Person, der ist ja da nicht der Einzige. Es gibt ja auch
klar.
Unter Konzerne und Wohnungsunternehmen, an denen man sich dann genauso reibt, wo auch nicht alles gut läuft. Und dann entsteht so ein Gesamtbild über den Vermieter. Das trifft dann natürlich, ich meine, wir haben bei uns im Verband 950.000 private Vermietende bundesweit organisiert. Das sind gute 20% von 5 Millionen, die es gibt. Und das sind eigentlich die Vermieter in Deutschland. Aber sie fallen eben nicht so auf, jedenfalls nicht so negativ wie einzelne Vertreter der Branche, die dann mit etwas größeren Schuhen unterwegs sind. Und es braucht aber auch diese Leute. Wie es einen Jürgen Schneider in Leipzig brauchte, braucht es auch Leute, die als Unternehmer den Mut haben, die Risiken eingehen. Wo sollen denn sonst die 1,4 Millionen Wohnungen, die bundesweit, Frau Steinhöfer sagte es ja, fehlen, gebaut werden sollen, wenn nicht jemand den Mut hat, Kredite aufzunehmen, mit Fremdkapital zu arbeiten? Das liegt ja nicht rum, das hat man ja nicht irgendwo. Wenn man für 300.000 Euro eine Zwei-Zimmer-Wohnung baut oder für 600.000 Euro eine Drei-Vier-Zimmer-Wohnung, das sind pro Quadratmeter dort 5.000 Euro Kosten, Baukosten, die anfallen und die müssen irgendwie finanziert werden. Und das machen Banken. Und wenn man als Unternehmer vielleicht bei einem normalen Geldmarktinstitut keinen Kredit mehr bekommt, dann geht man woanders hin. Dann hat man vielleicht sogar noch höhere Zinsen, Zwischenfinanzierungen, die gestemmt werden müssen, um auch so ein Projekt zu entwickeln und überhaupt erstmal so weit zu bekommen, dass gebaut werden kann. Das wird ja häufig vergessen in dieser Diskussion. Auch da fällt ja Zeit an. Da braucht man Personal für, da braucht man Planer für, braucht man Architekten dafür, man hat Genehmigungsverfahren. Man braucht Rechtsanwälte, die einem in einem B-Plan-Verfahren begleiten. Das kostet alles Geld und das muss irgendwie alles finanziert werden.
Also Frau jetzt Mateika. Mal eine Lanze brechen für die Eigentümer, die vernünftig agieren, mit vernünftigen Zielen agieren. Es ist wirklich so, dass, ich sage jetzt mal, die schwarzen Schafe ja dann immer das Bild verändern. Aber die schwarzen Schafe gibt es nicht nur bei den Eigentümern, die gibt es auch bei den Mietern, muss man ja ehrlicherweise sagen.
Untervermietende Mieter, wir hatten ja erst die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Ja, also das ist in Leipzig gar nicht so selten, wo Mieter zum Beispiel bei der LWB Wohnungen haben, die sie weitervermieten, weil sie haben die günstigen Wohnungen. Es gab auch vermietende Eigentümer, die in den Jahren der günstigen Mieten lieber in einer preiswerten Mietwohnung gewohnt haben und dann gebaut und vermietet haben.
Also das ist nicht nur ein Leipzig-Phänomen, sondern
bundesweit. Ja.
Dieses Thema, ich suche mir eine andere Wohnung, will aber meine Wohnung noch irgendwie halten, wo ich ausziehe und versuche die mal unterzuvermieten. Das ist ein riesiges Thema. Nein, aber so eine Sachen wie mit Herrn Kröner, die werfen dann noch einen negativen Blick auf das ganze Geschehen mit den Entwicklungen der Projekte und so weiter. Die ganzen Unternehmen, die dazu geschaffen werden und wie die miteinander agieren, das ist ja so ein Konsortium und so ein alles verflochten miteinander, dass man dann immer so seine Zweifel hat, ob das alles dann mit rechten Dingen zugeht, um letztendlich das dann auch am Laufen zu halten.
Aber es gibt auch bei den großen Firmen noch klassische, traditionelle, inhabergeführte Firmenunternehmen. Auch die gibt es auch. Man kann da auch bei den Großen nicht wieder alle über einen Kamm scheren.
Das habe ich ja jetzt gar nicht gesagt.
Ich wollte auch nur an der Stelle mal noch mal eine Lanze brechen. Ja?
Ja, das ist gut. Wohnen, wie viel zu Hause ist noch drin? Immer wieder ein kontroverses und ein spannendes Thema. Vielen Dank an meine Gäste heute und danke auch Ihnen fürs Zuhören. Ich bin Jan Kummer, hoffe, Ihnen hat's gefallen. Den Podcast Dienstags direkt, den gibt's jeden Dienstag in den ARD Sounds und bei den bekannten Streamingdiensten. Dort finden Sie zum Beispiel auch unseren Sonntagsbrunch. Da treffen wir uns mit Promis und spannenden Leuten und reden da so ein bisschen über Sie und das, was Sie so tun, jeden Sonntag als Podcast. Und zuletzt übrigens, da war der ehemalige Fußballmanager Rainer Kallmund zu Gast.
Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen. ARD Sounds.